Bei mir war das so, ich musste nach der Arbeit trinken, um zu funktionieren, um diese ganze Performance zu leisten, den ganzen Druck auszuhalten, musste ich abends trinken, um runterzukommen, um mich selbst auszuhalten. Ich habe aber vorher 12 Stunden funktioniert.
Wie viel hast du getrunken?
Es gab bessere und schlechtere Phasen, aber ich würde sagen, zu meinen schlimmsten Phasen bestimmt 2-3 Liter Wein mindestens.
Pro Abend?
Pro Abend. We'll be dancing with our hands in the air when our new dawn is rising. Dancing to the break of dawn.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin der Podcast. Schön, dass ihr da seid, liebe Community. Wie oft ich diesen Satz sage, liebste Community, das habe ich letztens noch festgestellt. Ich beginne fast jede Folge mit dem Begriff oder mit der Aussage oder mit der Begrüßung, liebe Community. Und liebe Community meine ich wirklich so, wie ich es meine, denn es ist eine sehr liebe Community. Und diese Community ist nicht nur eine Community, sondern auch ein Halt für viele Menschen. Sie ist auch eine Orientierung für viele Menschen. Und vor einiger Zeit hat mich eine E-Mail erreicht, die mich sehr berührt hat, weil ich das Thema sehr wichtig finde und auch die Offenheit dieser Hörerin sehr, sehr wichtig und toll fand. Und das hat mich sehr berührt, was sie geschrieben hat. Und ich hatte ihr zurückgeschrieben und gefragt, hey, hast du nicht Bock, diese Geschichte einfach mal bei Busenfreundin zu erzählen? Und sie sagte sofort, yes. Und jetzt ist sie hier. Ich freue mich sehr, dass sie heute mit mir spricht bei Busenfreundin, der Podcast. Hallo Maike, 34, aus Bremen.
Hallo Ricarda, freut mich.
Hi. War richtig Bremen oder bei Bremen?
Nee, in Bremen tatsächlich. Ich habe es in die Stadt geschafft, korrekt.
Bremer Stadtmusikantin. Schön, ja, dass du heute da bist.
Vielen Dank. Ich freue mich.
Ich hatte es ja gerade schon gesagt, wir haben... du hattest mir eine E-Mail geschrieben, ja, und hattest mir deine Geschichte geschrieben, und als ich das fertig gelesen habe, war ich kurz so, du kannst jetzt nicht nur zurückschreiben und sagen, ey, super, vielen Dank für diese Mail, sondern die hat voll viel mit mir gemacht. Ich habe voll irgendwie danach gedacht und gedacht, ey, nee, das müssen wir erzählen. Und bevor wir jetzt auf deine Geschichte gehen, mal ganz kurz zur Einordnung. Du bist 34, aus der Stadt Bremen. Mhm. Was machst du, wenn du es erzählen willst, was machst du beruflich?
Ich war 17 Jahre lang Ausbildungsleiterin im großen Shoppingcenter hier in der Nähe und bin dann ja losgelaufen, da kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal zu, und habe mich in Therapie begeben. Das war vor einem Jahr fast, 1,5 Jahren. Und bin jetzt aus der Therapie raus und fange im nächsten Jahr eine neue Ausbildung an. Also ich habe einen kompletten Neustart gewagt. Neue Stadt, neuer Beruf und möchte jetzt endlich Physiotherapeutin werden, was schon immer mein Traum war. Aber wie gesagt, wenn man erstmal so in seinen Strukturen feststeckt, dann ist das manchmal schwer, sich umzuorientieren, weil natürlich auch viel mit Mut und Angst zu tun hat. Aber ich wage jetzt den Schritt quasi nochmal neu.
Geil. Du hast es schon gerade angeteased. Mhm. Es gab einen Tiefpunkt in deinem Leben, aber wir starten ein bisschen früher.
Gerne.
Nämlich, du bist in einem Dorf groß geworden, in der Nähe von Bremen.
Korrekt. Ungefähr eine halbe Stunde von hier.
Okay, das heißt...
sehr traditionell. Also da sind Frauen und Männer werden dort gezüchtet, um sesshaft zu werden, Häuser zu bauen, Kinder zu bekommen, zu heiraten. Ja. All das, wofür man ja eigentlich da ist. Und ich habe damals schon gesagt, ja, das ist ein guter Weg für viele bestimmt. Ich bin da schon ein bisschen aus dem Raster gefallen, habe sehr schnell gemerkt, das ist nicht mein Weg, was natürlich in so einem kleinen Dorf auffällt. Also, ich bin einfach schon sehr früh sehr aufgefallen, glaube ich.
Mit was bist du aufgefallen?
Ich habe klassisch Fußball gespielt.
Da fällt man auf mit. Absolut. Nee, da fällst du eben gar nicht mehr auf mit.
Heute Gott sei Dank nicht mehr.
Heute nicht, ja.
Damals, ich bin ja jetzt auch schon Mitte 30, war das noch neu. Also ich habe viel Sport gemacht, war eher so ein bisschen junghaft unterwegs, habe mich ungerne wie ein Mädchen angezogen, habe mich ungerne wie ein Mädchen verhalten, wie man halt klassisch sagt, wie sich ein Mädchen eben verhalten sollte. Bin in Klassengemeinschaften schon aufgefallen mit einer großen Klappe, und habe für mich relativ früh gemerkt, tatsächlich, ich glaube, ich war 12, 13, dass ich dann doch eher in meine Englischlehrerin verliebt bin als in den Englischlehrer. Klasse, Klassiker. Und wusste, okay, das ist natürlich auch in so einem traditionellen Dorf ungünstig. Und so war es dann auch.
Und das war, das ist dir aufgefallen, so mit 13. Mhm. Und da hast du dann so gemerkt, okay, ich bin deutlich anders als die Leute um mich rum.
Ja. Ja, okay. Ich habe lange versucht, mich anzupassen, was mit viel Anstrengung verbunden war. Und ich glaube tatsächlich, bis zu meinem Outing, als ich 19 war, hat das auch kaum einer mitbekommen, dass bei mir eben vieles anders ist als vielleicht in meinem Freundeskreis. Also ich habe das eher innerlich, also mit mir alleine ausgemacht, was wahrscheinlich auch ein großer Fehler war in dem Fall.
Dann kam irgendwann der Zeitpunkt, an dem du gesagt hast, okay, das ist jetzt hier sehr klar. Mhm. Mit 19 oder war es auch schon früher, dass du mal irgendwann bis dahin nicht dagegen angekämpft hast?
Ich habe immer dagegen angekämpft. Ich habe lange gehofft, dass ich eben in diese klassische Schublade irgendwann passe. Habe gesagt, das ist wahrscheinlich nur eine Phase, wollte es nicht wahrhaben. Hatte natürlich auch einen Freund. Habe gedacht, okay, dann in der Ausbildung habe ich auch immer gesagt, ich habe einen Freund. Mir war mal ganz wichtig, das Bild zu wahren. Und habe mich tatsächlich erst mit 19 geoutet, sehr spät, weil es dann eben klar war, dass ich wurde direkt angesprochen von meinen Eltern und das hat es mir dann ein bisschen leichter gemacht, mich zu outen in dem Fall.
War das denn für deine Eltern ein Problem?
Gar nicht.
Gar nicht. Also es war ein easy coming out.
Ja, also innerhalb der Familie total. Ich habe mir selbst den Druck gemacht, einfach weil ich schon sehr früh damit, oder ich war sehr früh bemüht, nicht aufzufallen. Also dadurch, dass ich wusste, dass ich in vielen Dingen anders bin, habe ich viel Anstrengung oder viel Kraft investiert, um nicht aufzufallen. Und meine Eltern haben diesen Kampf, glaube ich, sehr früh gemerkt und haben mich dann eben irgendwann angesprochen.
Aber wie kommt das denn, dass du so, so dagegen angekämpft hast, obwohl dein Elternhaus dem gegenüber so offen war? Also normalerweise geht man ja davon aus, man möchte unbedingt dazugehören, insbesondere dann, wenn man aus einem traditionell geprägten oder konservativ geprägten Elternhaus kommt, wenn du sagst, dass sie so easy waren damit, woher kam das denn, dieses Gefühl, dagegen ankämpfen zu müssen, gegen die Queerness?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin ja sehr schnell, habe ich viel Aufmerksamkeit bekommen aufgrund meiner Tenniskarriere. Ich habe ja sehr früh angefangen, Tennis zu spielen, sehr hoch und habe da schon die ganze Aufmerksamkeit gepachtet in meinem Umfeld, in meinem familiären Umfeld. Habe ja noch eine große Schwester und die hat natürlich sehr zurückgesteckt in der Zeit. Und ich habe da schon angefangen zu sagen, okay, wenn ich jetzt noch mit dem Outing um die Ecke komme, pachte ich wieder ein Paket Aufmerksamkeit für mich. Ich habe mir einfach gewünscht, mal weniger aufzufallen. Das war aber nur ein Kampf, den ich mit mir hatte tatsächlich. Mein Umfeld, egal ob das jetzt meine Großmutter war oder meine Eltern oder meine Schwester, die waren eigentlich mit meinem Outing total fein. Ich glaube, welches Umfeld damit nicht so fein war, war eher das dörflich geprägte Umfeld. Mhm. So.
Inwiefern?
Naja, gerade wenn so auf Feiern der Alkohol floss, dann darf man sich als Frau, die dann irgendwann sagt, ich steh eben auf Frauen, darf man sich doofe Sprüche anhören. So, du brauchst nur den richtigen Mann, komm mal her, ich zeig dir das. Ist nur eine Phase und wir sind alle doch ein bisschen bi. Und es war dann irgendwann so, ich konnte es nicht mehr hören. Ich wollte es nicht mehr hören und bin dann auch tatsächlich mit 18 relativ schnell abgehauen, tatsächlich aus dem Dorf, weil es war mir dann einfach zu viel. Weil ich schon auch selbst damit beschäftigt war, dieses Outing für mich anzunehmen. Auch wenn mein familiäres Umfeld damit fein war, es war für mich ein langer Weg zu akzeptieren, ich stehe auf Frauen. Das hat mich viel, viel Zeit gekostet.
Dann kam der Punkt, an dem du hast Leistungssport viel gemacht, Tennis hast du gesagt, ne, noch anderen Sport?
Fußball und Handball.
Fußball, Handball, Tennis. Und das, dann hast du wahrscheinlich auch echt die Hauptzeit damit verbracht, Sport zu machen.
Ja.
Okay, da lag der Fokus drauf. Hattest du überhaupt Zeit, dich mit Leuten zu treffen? Ich kenne das, also Ich habe keinen Leistungssport gemacht, obviously.
Wieso?
Aber nee, ich habe doch tatsächlich Tennis gespielt, aber super schlecht nur. Also ich habe 15 Jahre gebraucht, um genauso gut zu werden wie jemand, der ein Jahr spielt.
Gildet.
Aber hat man da Zeit, um sich überhaupt vielleicht darüber Gedanken zu machen, queer zu sein? Oder ist man dann so in seinem Tunnel drin, dass man irgendwie nur Leistung, Leistung, Leistung erbringen muss?
Ja. Also gerade der Tennissport ist ja sehr geprägt von Leistungssport und dass man eben auch alleine Leistung erbringen muss. Das hat ja relativ wenig mit einer Gemeinschaft zu tun gehabt.
Ja.
Und ich habe meine Kindheit eigentlich nur im Auto oder auf Tennisplätzen verbracht. Hausaufgaben wurden schnell im Auto gemacht und dann stand ich auf dem Tennisplatz und das 6 bis 7 Tage die Woche. Morgens zur Schule, dann nach der Schule eigentlich direkt schon ins Auto zum Training. Deswegen war ich ja auch schon in der Schulzeit ein Außenseiter, weil ich gar keine Zeit hatte, zu Kindergeburtstagen zu gehen oder mich mit Freunden zu treffen. Das war gar nicht möglich. Also, und das fehlt mir heute auch. Viele zehren ja noch so von ihren Kindergartenfreunden oder Schulfreunden. Da wirklich Freundschaften aufzubauen, war schwer, also bis gar nicht machbar, weil ich war nur mit Sport machen beschäftigt.
Aber das kommt doch auch in erster Instanz von den Eltern dann, oder? Die wollen, dass das Kind ein Überflieger wird.
Ja, ich glaube in dem Fall bei mir tatsächlich eher großmütterlicherseits. Also meine Eltern sind sehr jung. Die waren, glaube ich, einfach beschäftigt, noch selbst erwachsen zu werden, als sie mich und meine Schwester bekommen haben. Viel gearbeitet. Somit hat einen großen Part der Erziehung meine Oma übernommen. Und die war eben ein großer Tennisfan. Großer, großer Tennisfan. Und ich wurde dann mitgenommen, wenn Oma und Opa Tennis gespielt haben. Und dann wurde ich tatsächlich in der Pause vom Tennis-Scout entdeckt. Und der hat gesagt, da ist was. Und wurde nächsten Tag zum Tennistraining eingeladen. Und dann ging das ruckzuck. Also ich war, glaube ich, ein Jahr später war ich in der Landesauswahl. Und dann,
wow.
Ja, und dann ging das, ja, ich war 4 oder 5 gewesen sein. Und dann ging das, so schnell konnten, glaube ich, meine Eltern gar nicht verstehen, was da eigentlich passiert. Ich ja noch viel weniger. So die Auswirkungen, die das heute auf mich hatte, die begreifen wir erst jetzt.
Also war das auch so ein bisschen von dem Mindset geprägt, deiner Großmutter oder deiner Großeltern, die soll es mal besser haben als wir? Oder war es tatsächlich einfach nur, wir sind Fans und jetzt soll das Enkelkind das auch machen? Ja, oder so eine, du lebst quasi deren Traum.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, natürlich ist der Wunsch da, dass das Kind damit irgendwann erfolgreich ist. Gerade weil auch so viel ja investiert wurde, ne? Egal ob Zeit oder Geld. Es wurde ja sehr, sehr viel in mich investiert. Ich glaube, der Wunsch war da, dass ich einfach Spaß dran habe und damit dann auch noch erfolgreich bin.
Okay. Ja. Ist jetzt nicht der schlechteste Wunsch eigentlich.
Gar nicht, nein.
Ja.
Ich glaube, das war auch nie ein böser Hintergedanke. Ich glaube einfach, die Auswirkung, die das dann auf mich hatte, die begreifen wir, wie gesagt, erst jetzt so richtig.
Da kommen wir mit Sicherheit gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann kam irgendwann der Zeitpunkt, also du hast in der Mail auch geschrieben, dass du deine 20er gut ausgelebt hast. Du hast 3 Beziehungen geführt, mit Frauen oder mit Männern?
Mit Frauen.
Mit Frauen.
Ja.
Und dann, wir kommen da mit Sicherheit gleich nochmal zurück, kam 2021 der Tiefpunkt.
Ja.
Und von dem aus gesehen blicken wir gleich nochmal zurück. Was genau bedeutet der Tiefpunkt? Was ist da passiert?
Ich habe ja meine 20er damit verbracht, quasi viel zu arbeiten. Ich habe ja das Thema dann, weil das mit der Tenniskarriere eben nicht funktioniert hat, meine berufliche Karriere vorangetrieben, sehr viel gearbeitet. Und die Zeit, die ich dann hatte, habe ich versucht, eben das nachzuholen, was ich in der Pubertät verpasst habe. Also sprich viel feiern, viel Partys, viel Bekanntschaften. Ja, also ich bin auch leider ein Typ, der, glaube ich, immer das Problem haben wird, irgendwie Mittelmaß zu finden. Ich mache halt immer alles volle Pulle. Und 2021, es war so eine Mischung aus Corona plus eben die große Knieverletzung, die mich dann hat auch eben unmobil werden lassen. Da ist das Kartenhaus, was ich so versucht habe aufrechtzuerhalten, halt komplett zusammengebrochen. Und bin dann ja in der Klinik gelandet. Also ich habe ja lange versucht, dieses Kartenhaus aufrechtzuerhalten und das war dann 2021 vorbei.
Welches Kartenhaus?
dass ich alles im Griff habe, dass ich das mit der Karriere im Griff habe, dass ich das mit den Beziehungen im Griff habe, dass ich mich und meine Gesundheit im Blick habe, dass ich das mit dem Fußball im Griff habe, dass ich das mit dem Alkohol im Griff habe, dass ich alles im Griff habe. Es war eigentlich auch da, was ich ja auch schon in meiner Kindheit hatte. Ich habe immer versucht, wenig aufzufallen, viel zu funktionieren, viel Leistung zu erbringen, viel vorweisen zu können. Mir war wichtig die Karriere, mir war wichtig die Klamotten, mir war wichtig, dass ich das Auto vorzeigen kann, mir war wichtig die tolle Wohnung. Also es war mir immer wichtig, den Schein zu wahren. Und das gelang mir bis 2021 sehr gut. Und dann kam Corona, dann kam Homeoffice, dann kam die Kurzarbeit, dann kam die Verletzung, dann kam die Trennung und dann ist das Kartenhaus zusammengebrochen.
Aber warum wolltest du gefallen? Was wolltest du wettmachen? Was wolltest du anderen zeigen dadurch?
Ich glaube, ich habe immer versucht, die Anerkennung darüber zu bekommen. Mhm. Ich wollte viel Anerkennung und habe einfach versucht zu überspielen, dass ich eigentlich ein sehr schüchterner, unsicherer Mensch bin und habe mich immer versucht, hinter Rollen zu verstecken. Und ich glaube einfach, dass ich dachte immer, dass wenn ich sagen kann, was ich mache beruflich, wenn ich sagen kann, ich fahre das und das Auto, ich habe die und die Klamotten, dass ich darüber mehr gefalle, weil die Persönlichkeit dahinter reicht nicht, um zu gefallen. Deswegen muss ich ja irgendwas leisten und vorweisen, damit ich gefalle irgendwie. Mhm. So, das war immer das Gefühl. Ich muss es den Leuten beweisen. Keiner hat das von mir erwartet. Ich dachte nur immer, dass ich muss ja irgendwas vorweisen, damit ich irgendwo zugehöre.
Hat das, denkst du, das hat mit deiner Queerness zusammengehangen, dass du deine Leistung nutzt, um darüber hinwegzusehen, dass du ja eigentlich, ich sage jetzt mal, einen Misserfolg mitbringst, indem du nicht in diese Norm passt?
Ja, ja, das habe ich einfach versucht zu kompensieren und ich habe ja das Thema immer so klein geredet, auch weil in meiner Familie wurde das nicht groß zum Thema gemacht. Mama hat gesagt, das ist doch super, wir wussten das schon immer und du machst es nicht mehr zum Thema als notwendig. Und dann habe ich das auch nicht mehr zum Thema gemacht, dass das aber 20 Jahre viel Kampf für mich war und viel Platz ja auch eingenommen hat. Haben wir alle irgendwie verdrängt und das kam dann irgendwann.
Aber würdest du sagen, dass deine Mutter das ehrlich gemeint hat oder wollte sie einfach damit gar nichts so zu tun haben mit deiner Homosexualität?
Ich glaube, sie hat es ehrlich gemeint tatsächlich, ja? Okay. Aber ich glaube, da war immer noch so das Thema, gerade eben, weil sie das Umfeld kennt, ich möchte meine Tochter schützen. So, wir müssen es ja nicht großartig mehr zum Thema machen, wenn die Leute nicht danach fragen, dann sag's halt auch nicht. Ich sag ja auch nicht, ich bin Manuela und ich stehe auf Männer und ich bin Tanja und stehe auf Männer. Dann musst du das auch nicht machen, Maike. Und ja, so wollte ich glaube, sie wollte mich schützen.
Ja.
Das hat es dann ja aber noch schwieriger gemacht.
Und ein Faktor oder ein Mittel, um diese Unsicherheit zu kaschieren, war der Alkohol bei dir.
Absolut. Meine Zuflucht, mein engster Vertrauter, mein Freund, meine Allzweckwaffe für alles, was mich beschäftigt hat. Mein engster, treuster Begleiter tatsächlich.
Aber wie hat das funktioniert? Du warst ja Leistungssportlerin, hast super viel Sport gemacht und dann auch entsprechend viel getrunken. Also ist das irgendwie nicht, also schließt sich das nicht aus?
Sollte man meinen, aber tatsächlich gar nicht. Also es gibt ja einmal es gibt ja verschiedene Arten von Alkoholiker. Ich war quasi der Hochfunktionale. Das heißt, bei mir war das so, ich musste nach der Arbeit trinken. Um zu funktionieren, um diese ganze Performance zu leisten, den ganzen Druck auszuhalten, musste ich abends trinken, um runterzukommen, um mich selbst auszuhalten. Ich habe aber vorher 12 Stunden funktioniert, eben auf hohem Niveau, egal ob es jetzt Sport war oder Arbeiten. Hat natürlich morgens manchmal für den einen oder anderen Kater gesorgt, aber trotzdem geduscht, abgeschüttelt und dann ging's los. Und das über 15 Jahre jeden Tag.
What? Und wie muss ich mir das vorstellen? Wie viel hast du getrunken?
Es gab bessere und schlechtere Phasen, aber ich würde sagen, zu meinen schlimmsten Phasen bestimmt 2-3 Liter Wein mindestens.
Pro Abend?
Pro Abend.
Wie, darf ich mal deine Maße wissen? Also bist du eine kleine Person oder groß?
Nee, ich bin nur 1,57. Ich glaube, ich schrumpfe jetzt mit 34 schon wieder. Und jetzt mittlerweile habe ich auch ein normales Gewicht. Ich glaube, ich bin jetzt bei 50 Kilo. Aber als ich damals dann eben in den Entzug gegangen bin, war ich bei 80 Kilo. Also
80?
Ja, also da hat natürlich die Verletzung, die Knieverletzung und der Alkohol sein Nötiges getan.
Und war dir das erst sehr spät bewusst, dass du in so eine Alkoholabhängigkeit geraten bist? Also gab es irgendwann den Punkt, dass du dir eingestanden hast, okay, ich habe ein Problem? Oder war das schon schleichend klar bei dir?
Ich habe schon immer gemerkt, dass dadurch, dass ich ein Typ bin, der alles sehr extrem macht, dass ich extremer bin als mein Umfeld. Das wurde ja aber auch gerade auf dem Dorf wird das weggelächelt. Also da fällt man ja eher auf, wenn man nicht viel trinkt. Mhm. Dementsprechend bin ich nie aufgefallen. Also da kann man sich ja auch mittwochs um 11 morgens vor der Arbeit treffen und ein Bierchen trinken. Das gehört zum guten Ton. Ich glaube, aufgefallen ist mir das eben in den langen Beziehungen, weil meine Ex-Partnerin natürlich gesagt haben, du trinkst zu viel. Es hatte auf jeden Fall Auswirkungen auf meine Beziehung. Ich war aber noch nicht bereit, das anzuerkennen. Ich habe immer gesagt, so bin ich und ich bin gerne unterwegs und ich feiere gerne. Das musst du akzeptieren. So richtig bewusst wurde mir erst, als meine Ex-Partnerin mit mir bei meinem Psychotherapeuten saß, weil wir hatten Beziehungsprobleme und ich habe gedacht, okay, jetzt mein Psychotherapeut wollte mit ihr sprechen und der sagt ihr dann schon, dass sie das Problem ist. So bin ich in die Sitzung rein und dann saßen wir zu dritt in der Sitzung und dann hat mein Psychotherapeut gesagt, Frau Grünhagen, Sie haben ein Alkoholproblem. Und um sie behandeln zu können, müssen sie trocken werden, sonst können wir ihre anderen Krankheiten leider nicht behandeln. Und dann ich war so irritiert und ich war wie vom Kopf geschlagen. Ich weiß, ich bin da raus und habe dann tatsächlich an dem Tag angefangen, noch mehr zu trinken. Weil es wurde mir schlagartig klar, ja, du hast auf jeden Fall ein Alkoholproblem, aber ich konnte mir einfach kein Leben vorstellen, in dem es ohne Alkohol geht. Und ich wusste, das wird ein harter Weg und ich weiß nicht, ob ich den gehen kann. Und dann bin ich nochmal bestimmt für ein Jahr gefallen. Also dann bin ich richtig tief gefallen, bin noch viel mehr in die Sucht gerutscht. Um dann nach einem Jahr zu sagen, wenn ich jetzt mich nicht einweisen lasse, dann schaffe ich wahrscheinlich die 40 nicht mehr. Also bei dem Lebensstil, dann schaffst du die 40 nicht mehr. Und dann habe ich mir selbst so Hand aufs Herz, möchtest du sterben oder möchtest du es jetzt in den Griff kriegen? Und dann saß ich bei meinem Therapeuten und habe gesagt, okay, ich brauche Hilfe. Und dann hat er gesagt, hier ist die Einweisung und dann ging das alles ganz schnell.
Es gibt ja Menschen, die sagen, ich kann mich nicht einweisen lassen. Das ist ja nochmal ein großer Step, sich in eine stationäre Behandlung zu begeben im Vergleich zu einer ambulanten. Mhm. Wie muss man sich das Leben da vorstellen? Wie geht das vonstatten? Weil wenn du ein Alkoholproblem hast, musst du ja eigentlich erstmal in die Entzugsklinik und dann eine Therapie machen zu können. Mhm. Wie war das bei dir? Wie ging das los?
Also ich bin erst in den qualifizierten Entzug gekommen. Der ging 3 Wochen. Mhm. Und das kann man sich ganz klassisch vorstellen. Man gibt quasi alles ab. Alle Freiheiten, alles, was man vorher selbst entscheiden kann, muss man abgeben. Also die geben einen vor, wann man aufstehen darf, wann man ins Bett gehen darf, wann man essen darf. Man muss immer wieder Kontrollen über sich ergehen lassen. Gruppensitzungen, Einzelsitzungen. Und das war eine Umgewöhnung. Also das war hart. Also ich möchte es ungern schönreden, weil man sieht natürlich dann auch oder man ist das erste Mal konfrontiert mit Menschen, die schwerst unter der Krankheit leiden und die in ganz schlimmen Zuständen teilweise sind. Und das war nochmal für mich so ein Moment, oh nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ging dann 3 Wochen und dann wird man halt erstmal nach Hause geschickt. Dann wird man an die Suchtberatungsstelle verwiesen. Die helfen einem weiter, aber letztendlich geht es nach dem qualifizierten Entzug zurück ins normale Leben. Und dass daran viele scheitern, verstehe ich. Also hätte ich nicht so ein gutes Umfeld und hätte ich mich nicht ganz klar auch geoutet und hab ja meinem ganzen Umfeld gesagt, ich habe ein Alkoholproblem, wäre schwer geworden.
Da sagst du was ganz Wichtiges gerade, nämlich da ist es ja mit sehr viel Scham verbunden. Voll. Das Thema Alkoholismus oder Alkoholsucht, kann ich mir vorstellen, ist mit sehr viel Scham verbunden. Wie bist du damit umgegangen? Also das so klar zu sagen, ich hatte ein Alkoholproblem, das kommt ja auch nicht von heute auf morgen, sondern das daran muss man sich ja auch erstmal irgendwie rantasten an diesen Tatbestand, dass das so ist. Mhm. Wie war der Prozess bis dahin?
Oh, ich glaube, da in dem Prozess bin ich immer noch. Ich bin immer noch in dem Prozess zu sagen, mir zu verzeihen und dass es mit weniger Scham behaftet ist, weil letztendlich ist es immer noch ein bisschen mit Scham behaftet und in manchen Konstellationen fällt mir das schwer. Obwohl es ähnlich wie beim Outing war. Man spinnt sich Szenarien im Kopf zusammen. Wie würde XY reagieren? Und wenn man sich dann traut, es zu sagen, ist die Reaktion bis jetzt zu 99% immer gut. Also es ist keiner, der mich irgendwie darauf hingehend irgendwie verurteilt. Aber das tut man ja zur Genüge selber, ja, leider.
Selber.
Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe meinen Frieden damit geschlossen. Ich bin immer noch damit beschäftigt, mir das zu verzeihen, dass mir das passiert ist, dass das einfach eine chronische Krankheit ist, die ich habe und dass das nichts, wie es manche Generationen sagen, mit schwach oder mit, ich weiß nicht, was man sich alles anhören darf, zu tun hat, sondern dass es eine
Du wirst ja auch so krass mit Alkohol konfrontiert. Ich habe vor einiger Zeit mal in meinem Freundeskreis geguckt, ne? Also ich meine, ich bin ja per se ein Freund davon, dass man alles in Maßen macht und ich habe auch das ein oder andere Mal schon Werbung im Podcast gemacht für Alkohol. Ich finde es total wichtig, dass man immer sagt, in Maßen genießen, aber das ist halt nicht immer leicht, sein Maß zu finden, zumal das ja auch einfach eine riesengroße Lobby hat, ne? Also Alkohol. Würdest du sagen, dass das eine Gefahr darstellt? Also, dass man so viel, ich meine, du kannst ja als 16-jähriger Mensch, kannst du ja so easy peasy, selbst als 12-jähriger kriegst du am Kiosk schon ein Bier.
Absolut.
Wie schätzt du das ein?
Ja, das Problem ist halt, und zumindest bin ich in die Falle geraten, dass es total verharmlost wird. Also es wird ja nirgendwo als Droge ausgeschrieben. Nee. Es wird neben den Chips verkauft. Das Umfeld trinkt. Also das ist, keiner sagt einem Kind was oder jemanden, der in der Pubertät heranwachsen ist, das ist eine Droge, das ist Gift und du wirst davon schwer abhängig. Das sagt man bei Zigaretten witzigerweise, sagt man bei Marihuana ist jetzt die große Diskussion, das sagt man über jede andere Droge, aber nicht über Alkohol, weil das gehört zum guten Ton, das ist in Ordnung. Die Droge ist in Ordnung, weil die ist, ja, weiß ich nicht, die ist salonfähig, das kann man machen.
Über Jahre ist das so gewachsen einfach, ne, dass Alkohol irgendwie mit dazugehört. Und wie stark, würdest du sagen, hat der Alkohol dein Leben beeinflusst? Ich hatte mal mit einer Person gesprochen, die gesagt hat, dass sie schon morgens daran denkt, was mache ich, um abends an Alkohol zu kommen? Also mit wem treffe ich mich, dass wir ein Bierchen trinken gehen können oder so? Wie ist das bei dir gewesen?
Ähnlich. Die Sucht beeinflusst das ganze Leben und nimmt so viel Raum ein, dass es schwer ist, andere Hobbys zu haben oder andere Beziehungen zu führen, weil das ist, ich habe immer gesagt, Alkohol ist meine toxische Beziehung gewesen. Das hat sehr, sehr viel Raum eingenommen. Nach der Arbeit geguckt, okay, welchen Getränkeladen kannst du jetzt anfahren? Weil du warst ja gestern bei dem, das fällt ja auf. Wie wirst du denn jetzt dein Leergut wieder los? Und
hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Das ist schwierig. Also das hat mein ganzes Leben beeinflusst und ich war lange wütend darüber, dass das so gewesen ist. Auf der anderen Seite wäre ich vielleicht auch nicht heute da, wo ich jetzt bin, wenn es anders gelaufen wäre. Also ja, ich will nicht sagen, dass ich dankbar bin, gar nicht, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die mich jetzt an den Punkt gebracht hat, wo ich mich selbst toll finde. Und das war lange nicht so.
Würdest du sagen, dass deine Beziehungen aufgrund des Alkohols gescheitert sind?
Die drei langen Beziehungen definitiv, ja. Also weil Alkohol verändert deine Persönlichkeit. zu jemandem, der, ich habe dann Sachen gesagt und gemacht, das bin ich von der Persönlichkeit gar nicht. Ich habe mich teilweise an Sachen gar nicht mehr erinnern können. Natürlich hat der Alkohol immer den ersten Platz gehabt. Also alle Beziehungen mussten sich hinten anstellen. Also ja, ich würde schon sagen, dass natürlich noch andere Faktoren eine große Rolle gespielt haben, aber die größte war definitiv mein Alkoholproblem, ja.
Und hast du das immer in allen Beziehungen offen kommuniziert, dass du trinkst? Oder gab es auch Zeiten, in denen du das heimlich gemacht hast? Also hast du heimlich Alkohol konsumiert?
Ja, also ich habe auch heimlich konsumiert und dann auf den Veranstaltungen, wo eben alle getrunken haben, habe ich mitgetrunken. Ich musste auch oft heimlich trinken, weil das gar nicht gereicht hat, die Veranstaltung, um das zu rechtfertigen, dass ich trinken muss. So viel Veranstaltung gab es dann gar nicht.
Was wäre denn passiert, wenn du gesagt oder wenn du keinen Alkohol bekommen hättest? Also welche Gefühle kamen dann in dir hoch?
Angst, Unsicherheit, Rastlosigkeit. Ich fand diesen unsicheren Charakter, der dann zum Vorschein kam, fand ich sehr, der hat mir nicht gefallen. Oder auch dieses mich aushalten. Ich war dadurch, dass ich immer auf so einem hohen Level unterwegs bin, war für mich gar nicht, ich hatte zumindest keine Strategie damals gewusst, wie ich runterkomme von dem Level abends. Zwei Gläser Wein und ich habe das Gefühl gehabt, oh, ich kann atmen, dass das ein Trugschluss ist, weiß ich heute auch, aber damals habe ich einfach keine andere Strategie gehabt. So. Das hat ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, dass der Alkohol gar nichts besser macht und dich nicht runterholt. Aber das, ja, die Erkenntnis habe ich jetzt.
Ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die gar nicht die auch ein Alkoholproblem haben, aber gar nicht so genau benennen können, dass es eins ist.
Absolut.
Gibt es Dinge, die du Leuten raten würdest, wenn sie an so einem Punkt sind, wo sie sich selber fragen, habe ich ein Problem oder nicht? Also gibt es Dinge, an denen man konkret sehen kann, dass man ein Alkoholproblem hat?
Ich glaube, der erste Schritt ist tatsächlich, wenn man sich das fragt, hat man in der Regel einen Konsum, der einen fragwürdig vorkommt, weil sonst würde man sich die Frage nicht stellen, weil dann nimmt Alkohol schon eine große Rolle ein. Ich erkenne viele in meinem Umfeld jetzt, die ein Alkoholproblem haben. Und sollte man an dem Punkt sein, wo man sich fragt, ob man eins hat, dann empfehle ich jeden, sucht euch Hilfe. Kommuniziert das offen. Geht zu Menschen, die zumindest auch ein Suchtproblem haben und die das vielleicht schon bewältigen konnten. Weil alleine, also ich kann nur ganz, 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 meine große Botschaft an alle da draußen ist, man schafft es nicht alleine. Also es gibt bestimmt Menschen, die es alleine schaffen, aber es ist so schwer und es ist so unnötig, da alleine durchzugehen. Also deswegen, man braucht Hilfe. Ohne ist es wirklich schwer.
Und das Thema, ich meine, ganz viele Leute sagen immer hier Suchtberatung da, Suchtberatung da. Ist es denn wirklich so einfach, als Mensch mit einem Alkoholproblem sich Hilfe zu suchen? Weil das ist ja auch bei diesen ganzen Therapieplätzen, wenn jemand wirklich eine starke Depression hat, weißt du eigentlich, wie schwierig das ist? Ich kriege das in meinem entfernten Bekanntenkreis gerade mit. Das ist alles andere als leicht, sich da Hilfe zu holen. Und mich ärgert das auch so wahnsinnig, dass es immer heißt, wenn ihr ein Problem habt, dann ist hier die Beratungsstelle. Und ja, und wenn man dann anruft, dann kommt, ja, dann müssen Sie aber erstmal den Antrag eines Antragsformulars am Antragstag stellen, bla bla bla. Und also, da hast du gar keine Chance, als jemand, der sowieso schon antriebslos ist und von mir aus auch ein Alkoholproblem hat und in der Kombi noch viel schlimmer, sich da irgendwie Hilfe zu suchen. Wie bist du denn da vorgegangen?
Ja, das ist schwer. Also ich glaube tatsächlich, dass wenn man sich outet mit einem Suchtproblem, ist es ein bisschen leichter als mit einer Depression Hilfe zu bekommen. Weil bei der Sucht ist es so, du gehst relativ schnell in den Entzug oder kommst in einen Entzug, in einen qualifizierten. Und dann ist man ja schon direkt an Fachstellen angebunden. Also die überweisen sich dann an die Suchtberatungsstelle, die es in jedem Ort gibt. Und dann geht man da zu Gesprächen hin. Die sagen dir dann, welche Möglichkeiten es gibt, in welche Anträge du schreiben musst. Also mein Suchtproblem im Griff zu bekommen, das war leicht. Da habe ich relativ schnell Hilfe bekommen. als ich jetzt das Thema Sucht ja erledigt hatte und so das Thema Depression dadurch präsenter wird, weil ja eine Suchtkrankung geht ja meistens einher mit einer anderen Erkrankung. Das ist ja häufig so, dass man ja mit Sucht irgendetwas ja betäuben möchte oder mit Leben, man kann dann damit besser leben. Und bei mir war jetzt das Thema Depression größer im letzten Jahr. Und da Hilfe zu bekommen, ja, das ist quasi unmöglich. Also bei mir war irgendwann der Punkt Akutklinik. Also und selbst das war schwer,
wie heißt die Klinik?
Einen Termin in der Akutklinik zu bekommen.
Akutklinik.
Okay. Also es gibt ja die Möglichkeit, sich als Notfall einweisen zu lassen. Und das ist schwer. Also Depressionen, Behandlungsplätze oder Therapeuten zu bekommen, ist quasi wie ein Lottogewinn. Du musst Glück haben. Es ist, so doof sich das anhört, es ist so ein Mangel. Ich musste auf, weiß ich nicht, wie vielen Anrufbeantwortern sprechen. Ich musste Anträge schreiben. Ich musste zu Ärzten laufen. Und jemand, der eine Depression hat, und wie du gerade schon gesagt hast, der ist ja antriebslos. Der ist hoffnungslos, der weiß gar nichts mit sich und seinem Leben anzufangen. Und dem zu sagen, jetzt musst du die Kraft aufwenden und da zu der Stelle gehen. Und wenn der dich ablehnt, dann musst du zu der Stelle gehen. Ja, da verzweifeln doch die Erkrankten schon an dem Schritt.
Total, absolut. Ja. Und wenn du dann auch kein Umfeld hast, was dich irgendwie auffängt oder vielleicht auch Sachen für dich übernimmt, dann hast du sowieso die Arschkarte gezogen.
Voll.
Und das finde ich so traurig an diesem Gesundheitssystem oder an dieser Situation in Deutschland, dass diese Therapieplätze so begrenzt sind. Und da ist ein absoluter, es ist so viel Bedarf. Und das muss sich einfach ändern. Also das wird ja hoffentlich sich irgendwann ändern, so wie es aussieht. Aber nach wie vor, also ist das eine Utopie, daran zu glauben, dass es leicht wird, einen Therapieplatz bekommen. Du hast eben gesagt, du hast zunächst in einer stationären Entzugsklinik dein Alkoholproblem in den Griff bekommen. Kann man das schon sagen, dass du es erfolgreich gemacht hast? Also du bist nicht mehr rückfällig geworden dann?
Nee. Man muss dazu sagen, das ist ungewöhnlich, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich gehört habe, schaffen es 3% ohne Rückfall.
Ich habe 8% letztens gelesen.
8%, ja. Das ist, also da kommt einem zugute, wenn man ein gutes, stabiles Umfeld hat. Mhm. Ich habe es ohne Rückfall geschafft, heißt aber nicht, dass es nicht manchmal ein täglicher Kampf ist. Aber das Thema Sucht ist toi, toi, toi bis heute im Griff.
Seit 2001 dann. Genau. 2021.
Okay. Genau, seit September 21.
Mhm. Und dann wurde eine Depression bei dir diagnostiziert?
Genau, ich bin dann quasi in eine Langzeittherapie gegangen, auch die das Thema Sucht behandelt, weil, wie gesagt, ist ja bekannt, dass meistens Sucht ja einhergeht mit einer anderen Erkrankung. Und da wurde dann das Thema Depression diagnostiziert. Und ich glaube, ich war in der Langzeittherapie für 4 Monate. Und in der Therapie habe ich dann eben festgestellt, okay, wenn ich jetzt nicht das Thema Umfeld und Job cutte und Neuanfang starte, dann wird das mit der Abstinenz schwer. Und ja, an dem Punkt war ich dann letztes Jahr.
Und ich habe letztes Mal gelesen, ich habe einen Satz gelesen, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Der hieß, du wirst nie da gesunden, wo du krank geworden bist.
Kann ich nur unterschreiben.
Ist das etwas, was dir auch so ging, dass du gesagt hast, ich kann so nicht weitermachen, ich muss alles ändern und neu anfangen?
Ja, weil das Gehirn ist fies in vielen Dingen. Und mein Gehirn hat alle Orte, alle Menschen, die es aus der Konsumzeit gab, immer mit dem Konsum in Verbindung gebracht. Mhm. Und ich glaube, ich wäre sehr, sehr schnell wieder in alte Verhaltensmuster gefallen. Wenn man die nicht durchbricht, dann ist man da sehr, sehr schnell wieder drin. Und das habe ich Gott sei Dank in der Therapie, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, wenn ich das nicht mache, dann wird das schwer. Und die Therapeuten mussten lange auf mich einreden, weil ich habe, wie gesagt, 17 Jahre in dem Unternehmen gearbeitet. Ein sicherer Job, gutes Geld verdient. Und dann zu sagen, okay, jetzt fängst du nochmal bei Null an, das war... Wow, das hat mich viel, viel Überwindung gekostet.
Und dann hast du wirklich gesagt, so, jetzt der Cut.
Ja, und das war genau vor einem Jahr, bin ich nach Bremen. Ohne Job, ohne Wohnung, ohne Freunde, weil, wie gesagt, die meisten, also es sind Freunde geblieben, aber ich habe gut aussortieren müssen und habe dann gesagt, und jetzt fange ich nochmal bei Null an. Und das habe ich mir romantischer und leichter vorgestellt, als es dann in der Realität war. Ja.
Ganz kurze Rückfrage zu den Freunden. Was war der Grund dafür, dass du aussortiert hast, weil sie einen Einfluss hatten auf deinen Genesungsprozess?
Negativ? Gar nicht alle. Also natürlich waren auch ein paar dabei, die mit mir immer, das waren klassische Trinkerfreunde, mit denen man halt gern gefeiert hat. Ich glaube, viele Freundschaften habe ich gecuttet, weil ich mich geschämt habe, weil ich Dinge nicht leisten konnte und gemacht habe, die man in der Freundschaft tut. Und ich, dadurch, dass es mir so schwer fällt, auch eben solche Gespräche zu führen, war ich leider der Typ, der gesagt hat, kein Kontakt mehr. Das kam eher aus mir heraus, einfach weil ich mich geschämt habe. Ich habe mich geschämt, mich dahin zu stellen und zu sagen, es tut mir leid, ich war krank, und ich glaube, ich hatte auch Angst vor der Reaktion. Wäre ja auch eine total normale Reaktion gewesen, zu sagen, ja, Respekt, aber ne, mein Leben geht in eine andere Richtung, ich wünsche dir viel Erfolg. Und ich glaube, davor hatte ich Angst. Und es sind halt tatsächlich nur die geblieben, wo ich wusste, okay, die haben mich jetzt auch im Entzug begleitet, die sind zu 800% stehen die hinter dir. Und die habe ich nach wie vor, Gott sei Dank.
Was war die Motivation zu sagen, ich mache jetzt einen Entzug, ich mache jetzt alles anders? Du hast eben schon gesagt, dass du Angst um dein Leben hattest. Gab es noch andere Gründe?
Ja, ich werde nicht vergessen, ich habe ja eine große Schwester mit zwei Kindern. Und ich bin leidenschaftliche Tante. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, was machst du denn, wenn deine Nichte anruft und will abgeholt werden oder hat Kummer oder Sorgen? Und ich höre mein Telefon nicht, ich kann nicht fahren. Das hätte ich mir niemals verziehen, niemals. Ich habe gesagt, nee, ich will eine andere Art von Tante sein. Und das hat meine Schwester verdient, das haben meine Eltern verdient und das hat meine Nichte und mein Neffe verdient, dass ich wenigstens probiere. Ja, und das war endlich die ganze Zeit mein Antrieb.
Boah, das ist ja eine krasse Liebeserklärung, auch an deine Family. Oder?
Ja, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war lange wütend, habe sie aus Film rausgehalten, aber eigentlich nur aus Scham, einfach nur aus Angst und Scham. Und ich bin einfach froh, dass ich sie hatte, sonst hätte ich es nicht geschafft. Wenn ich ehrlich bin, hätte ich es, glaube ich, so alleine nicht geschafft. Deswegen kann ich viele verstehen, die dieses Umfeld nicht haben, die aufgeben würden.
Was würdest du den Menschen raten, die vielleicht so eine ähnliche Vita oder so einen Lebensverlauf haben wie du und vielleicht gerade auch in so einer Situation sind? Was rätst du diesen Menschen?
Mir hat tatsächlich geholfen, als ich endlich mal zugegeben habe, dass ich Hilfe brauche. Als ich gesagt habe, wie ich mich fühle und dass ich Hilfe brauche, weil ich habe ja vielen gar nicht die Chance gegeben, mir zu helfen, oder vielen gar nicht die Chance gegeben, zu merken, dass es mir vielleicht gar nicht gut geht, weil ich ja immer, wie gesagt, diese Fassade aufrechterhalten habe. Also ich komme, was wolle, ich habe gelächelt, ich habe performt, alles gut. Wenn mich jemand gefragt hat, mir geht's gut, alles in Ordnung. Der erste Schritt ist es zu sagen. Also, und das ist jetzt unabhängig, von welcher Erkrankung ich da spreche. Es hat mir geholfen, als ich es einfach ausgesprochen habe. Und so konnte mein Umfeld reagieren. Weil wie soll dein Umfeld reagieren, wenn sie gar nicht einbezogen werden oder von gar nichts wissen? Und ja. Das dann zuzulassen, ist dann nochmal der nächste Schritt. Also dann zu sagen, okay, du bist jetzt 34 und du brauchst jetzt Hilfe und dir fallen vielleicht die kleinsten Dinge gerade schwer, lass es zu, es ist in Ordnung. Das fällt schwer. Also das kann ich nachvollziehen.
Gerade weil man in so einer Gesellschaft auch einfach existiert, in der immer alles toll ist, in der alles funktioniert, in der jeder Erfolg hat, so ein Highlight-Reel ist, wie auf Instagram, kann ich mir vorstellen, dass man da, wenn man diejenige ist, die nicht performt, auch noch mal mehr drunter leidet, oder?
Ja, vor allem, weil es mir ja auch immer so wichtig war, zu performen und eben in irgendeine Schublade zu passen. Ich bin ja immer noch auf der Suche. Und irgendwie passe ich gar nicht rein. Also, weil so, dann hatte ich das mit dem Outing, dann hatte ich das mit dem Alkohol, jetzt habe ich das mit der Depression. Und ich denke immer, was soll ich denn jetzt noch sagen? Die denken doch alle, mit was kommt sie jetzt noch?
Aber es ist so krass, weil irgendwie kann man ja das schon am Ende des Tages darauf münzen, dass man dem Druck nicht standgehalten hat, einer Norm zu entsprechen.
Ja.
Oder?
Absolut, absolut.
Dass man einfach aus dem Raster gefallen ist und unsicher wurde, das kompensieren musste. Und das ist schlimm. Das ist am Ende des Tages schlimm. Und ich glaube, dass es so viele Menschen gibt, die genau mit solchen, und queere Menschen insbesondere, die genau mit solchen Themen strugglen. Ich habe das ja auch. Also ich hab das auch, dass ich gefallen will. So, weil ich immer gedacht habe, fuck, ey, die mögen dich nicht, weil du, keine Ahnung, irgendwie nicht dazugehörst, weil du anders bist. Und natürlich hat man dann noch mehr den Drang zu gefallen, und ich versuche das auch, dagegen zu arbeiten, dass ich gefallen will, weil das nicht funktioniert. Du kannst es nicht jedem recht machen. Nee. Und diesen da loszulassen, diese Perfektion, dieser Vision hinterherzulaufen, es allen recht machen zu können, das ist ein Prozess, und das ist schwierig. Und ich glaube, das hast du ja auch dann irgendwie hinter dir, beziehungsweise bist auch wahrscheinlich noch drin.
Total, weil ich bin, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin immer noch auf der Suche danach, also wenn mich jetzt jemand fragt, es geht nur um das Thema Selbstwert und Selbstliebe.
Ja.
So, du musst nur eine gesunde Beziehung zu dir selbst finden.
Ja.
So, dann werden mir tolle, tolle TikToks angezeigt, wo es ganz einfach ist, in 5 Schritten. Und ich sitze da und denke, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt anstellen soll. Alle reden davon, es geht nur um das Thema Selbstwert. Aber wie zum Teufel stelle ich das an?
Und ich glaube, das wäre mein Tipp, dass man, was das Thema Selbstwert angeht, dass man ehrlich ist mit sich und der Umwelt. Und ich finde, da hast du eben was ganz Wichtiges gesagt, nämlich, dass du in dem Moment, als du gesagt hast, ich brauche Hilfe, dass das dir eine Stabilität gegeben hat. Und ich glaube, das geht einher mit einem Selbstwert, dass man sagt, fuck, das ist mir so unangenehm, dass ich jetzt hier nicht performe und auch noch eine Alkoholkrankheit habe oder von mir aus irgendwie, keine Ahnung, irgendeine andere Form von Sucht oder whatever. Aber ich muss das sagen, und ich glaube, das in dem Moment gibt dir das Stabilität und Selbstwert und Stärke und einen Selbstwert, erhöht deinen Selbstwert.
Ehrlich und vielleicht auch nicht so böse mit sich. Also sich Dinge
verzeihen. Das habe ich auch ganz stark. Das habe ich persönlich ganz stark. Ich bin wahnsinnig streng mit mir. Ich bin sehr schnell enttäuscht von mir, wenn irgendwas nicht funktioniert. Darum kann ich mich in vielen Dingen sehr wiedersehen bei dir. Und ich glaube, dass es, das kann man natürlich jetzt nicht nur auf das Thema Queerness beziehen, aber ich glaube, das ist ein großer Teil, rührt daher, dass man immer sich hinterfragt hat und gesagt hat, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Ich gehöre nicht dazu, ich bin falsch, ich entspreche nicht der Norm, whatever. Und diese Gedanken, die hat ja ein Mensch, der nicht queer ist, gar nicht. Also jetzt nicht in der Intensität oder nicht in diesem Maße, vielleicht.
Und nicht so in früh anderen Bereichen. Vor allem. Ja.
Genau. Und ich glaube, diese Fragen und diese ewigen Gedanken, die um dieselbe Frage kreisen, nämlich bin ich gut, wie ich bin, nämlich, oder sich dann selber eine Antwort geben, nämlich nein, das ist zermürbend. Und das, ja, hat dann als Konsequenz, dass man darin irgendwie, dass man den Halt in Alkohol sucht oder in Drogen. Ich meine, es hätte ja auch was anderes sein können.
Ja.
Also, aber ich bin richtig krass beeindruckt, wie du das gemacht hast.
Danke.
Also mit welcher Radikalität auch du gesagt hast, so geht's nicht weiter, und auch so offen dazu sprichst. Und ich glaube tatsächlich, dass sich ein paar Leute, die das jetzt gerade hören, wiedererkennen. Weil ich kann mir vorstellen, dass auch die Dunkelziffer enorm hoch ist. Leute, die es nicht für sich so aussprechen, die ein Alkoholproblem haben.
Ja, weil es ja einen auch ein bisschen Halt gibt. Also das ist ja immer das Gefährliche an der Krankheit. Es gibt dir Halt. Mhm. Und ich glaube, das ist meine Botschaft an alle da draußen, sucht euch einfach Hilfe. Also weil das ist ja nicht ohne Grund eine Krankheit. So, und dafür gibt es Experten, dafür gibt es deine Familie im besten Falle, die dich da irgendwie durchbegleiten und auffangen. Und jeder, der über dich reden will oder jeder, der sich darüber eine Meinung bilden will, wird es eh tun. Und wenn es nun mit, keine Ahnung, mit meiner Haarfarbe oder meiner nicht vorhandenen Größe oder wie auch immer ist. Also den Druck kann man sich ja nehmen. Die Leute, wenn es gut läuft, dann reden sie über dich. Und das ist halt so. Davon muss man sich verabschieden. Man muss einfach sagen, okay, das ist mein Leben. Ich bin dafür verantwortlich. Und deswegen muss ich es jetzt in die Hand nehmen.
Jeder ist seines Glückes Schmied. So.
Absolut.
So blöd das klingt. Aber klar, gar nicht blöd. Es kommt natürlich darauf an, wie dein Umfeld aufgestellt ist. Ne? Ich meine, alleine dadurch, das braucht schon enorme Kraft.
Ja.
So.
Ja.
Maike, ich fand es großartig. Wie sieht's aus? Also wie sieht deine Zukunft aus in Bremen jetzt?
Gute Frage.
Datest du schon wieder?
Ich habe es versucht, aber ich merke, ich brauche vielleicht noch ein bisschen, weil es natürlich auch unsexy mit so einer Vita bei vielen. Aber ich würde es mir wünschen, dass das in mein Leben tritt wieder. Werd ja jetzt Physiotherapeutin.
Ich finde das gar nicht unsexy, Maike. Ich finde das gar nicht unsexy. Nee. Ich weiß, dass du das mit Sicherheit so wahrnehmen wirst, weil du auf Erfolg getrimmt bist, mit Sicherheit.
Ja,
ich finde das sehr stark. Also ich finde das sehr stark. Natürlich muss man damit, muss man dann den Kontext kennen, aber ich finde das überhaupt nicht unsexy. Ich finde das wirklich, wirklich stark. Also ich glaube, dass das sehr für dich spricht und für dich als Person, die sich da so rausmanövriert hat.
Dankeschön.
Aber du hast es versucht, das heißt, du hast eine Frau getroffen?
Ja, ich habe eine Frau getroffen und das ging aber schief.
Passiert?
Passiert. Aber ich glaube, ich habe das gebraucht, um zu merken, okay, es war ja so, ich habe mich aus allen Krankheiten rausgekämpft und habe mich dann in mich gut zurückgezogen. Ich habe mich aus vielen Veranstaltungen, ich hatte Angst, mir um das Thema Job Gedanken zu machen, weil ich dachte, oh, ich weiß gar nicht, wer ich bin jetzt ohne. Ich glaube, diese Beziehung und das Beziehungsende hat mir geholfen zu sagen, nee, da wartet jetzt ganz viel und ich gehe es jetzt an. Also mich quasi aus dieser wartenden Rolle in die Handelnde zu bringen und auf dem Weg bin ich jetzt gerade.
Und da kommt auch viel. Da kommt auch richtig viel, weil das Leben tatsächlich sehr viele Überraschungen bereithält, um es richtig Omi-haft zu sagen. Aber ich glaube, was würdest du denn sagen, wie fühlt sich dein Leben oder wie fühlst du dich jetzt im Vergleich zu der Zeit, als du noch Alkohol konsumiert hast?
Fitter. Also ich bin in der Form meines Lebens. Viel bewusster und ich bin tatsächlich mit den kleinen Dingen zufrieden und glücklich. Also ich habe immer gedacht, ich war ja immer auf der Suche nach viel und viel Tempo, viel Menschen, viel Erfolg und ich bin jetzt dankbar für einen Film, ich bin dankbar für einen Spaziergang, ich bin dankbar für die paar guten Freunde, ich bin dankbar für die kleinen Dinge.
Boah, geil.
Und dankbar, dass ich gesund bin. Also zumindest natürlich noch mit vielen Themen, die bearbeitet werden müssen, aber dass ich das geschafft habe, so gesund zu überstehen, tatsächlich.
Oh. Maike, vielen Dank, dass du heute hier bei Busenfreundin warst. Ich finde das sehr beeindruckend.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Vielen Dank für deine Offenheit. Und ich hoffe, ihr Lieben,
gerne.
Mir auch trotz der Tatsache, dass es ein schweres Thema war, aber ich finde es total wichtig, dass du es heute hier erzählt hast. Und ihr Lieben, wenn ihr das hört und selber merkt, okay, ich glaube, ich habe auch ein Alkoholproblem oder ein Drogenproblem oder so, dann wendet euch an Menschen, denen ihr vertraut und denen ihr euch anvertrauen könnt. Und ihr habt jederzeit die Möglichkeit, uns zu schreiben, genauso wie du es gemacht hast, Maike. Ich finde es total wichtig, dass man diese Geschichten erzählt und sie publik macht, damit andere Menschen vielleicht auch Mut fassen können und sagen können, ey, Maike hat es geschafft, dann schaffe ich das auch. Finde ich großartig, dass du das heute gemacht hast. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle.
Ich danke dir.
Ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif.
Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.